Heute spreche ich mit Simone Engler. Ich kenne sie aus dem My Cottage Med. Das ist eine Gemeinschaftspraxis, wo wir beide eingemietet sind. Simone macht traumasensible psychologische Beratungen und vieles, was dazugehört. Und sie hört auch regelmäßig meinen Podcast. Deshalb entstand die Idee, mal gemeinsam eine Folge aufzunehmen. Wir sprechen heute also erstmal darüber, was sie so macht und schlagen dann die Brücke zur Hebamme mit Themen wie Herausforderungen für Jungfamilien, warum so viele Paare sich trennen, wenn die Kinder 1-2 Jahre alt sind, wie Paarbeziehungen doch wieder gelingen können, aber auch über Geschwisterkinder, gerade auch wenn die vielleicht schon älter sind und die Familie wächst. Und sonst ist uns auch noch vieles eingefallen, aber lasst euch überraschen, es wird sehr interessant. Und nun, los geht's. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Willkommen in meinem Podcast, Simone. Ich habe heute die Simone Engler. Heißt du Engler?
Ja.
Ich habe das erst gestern auf deiner
Website. Du kannst auch Engel sagen, aber...
Engel, aber auch sehr gut. Die Simone bei mir. Ja, wir reden heute ein bisschen über die psychischen Herausforderungen für junge Familien und Geschwister und so weiter. Genau, magst du dich kurz vorstellen und ein bisschen erzählen, was du so machst?
Ja, sehr gerne. Also danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich total. Es ist ja auch schön, wie wir zu unserem Thema gekommen sind, ja, dass wir uns hier in der Praxis immer wieder begegnen und haben gesagt, wir tauschen uns einfach mal aus über unsere Arbeitsbereiche. Ich bin Simone und ich habe Solifaden gegründet, mein kleines Beratungsunternehmen. Ich bin psychosoziale Beraterin und arbeite traumasensibel und ich bin auch Sozialarbeiterin. Ja, ich begleite Menschen von klein, also so ab 4 bis 5 Jahren, über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen und Paaren. Und ja, bin gespannt auf deine Fragen.
Du machst traumasensible psychologische Beratung. Das ist so ein bisschen die Überschrift bei dir. Mhm. Magst du kurz erklären, was das genau ist und wann man das braucht?
Mhm. Ja, traumasensible psychologische Beratung bedeutet für mich, dass ich auf Emotionsebene ganz stark Gespräche gestalte und wir Emotionen gut mit einbauen und auch über den Körper arbeiten. Traumasensibel bedeutet für mich auch zum Thema Stress und Streit zu arbeiten. Also das sind Beratungsanlässe, mit denen die Adressatinnen und Klientinnen zu mir in die Praxis kommen. Und dann erforschen wir, woher diese Symptomatiken kommen. Ja? Also ganz viel Angst oder eben ganz viel Streit in der Familie oder im Paarbeziehungen unter Geschwistern. Ursachen sind immer, ich gehe von Bindungstraumasituationen aus, die in der Kindheit entstanden sind, auch in der frühen Kindheit. Es geht nicht um Monotrauma durch Unfälle oder Kriegsgeschehen, ja, das kann auch sein. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, dass ich mich darauf spezialisiert habe, herauszufinden, warum wir Gefühlszustände haben, die wir nicht so richtig gut lösen können. Ja, auch wenn ich dann schon in Psychotherapie war und ich habe vielleicht... Ich kann jetzt gar keine Richtung sagen, aber ich merke halt, vielleicht hat das nichts gebracht oder ich arbeite doch schon so viel an mir. Ich habe viele Ausbildungen gemacht und es gibt immer wieder so einen Gefühlsknoten, sag ich dann immer, der sich nicht lösen lässt. Und da schaue ich mit den Klientinnen, woher kommt das vielleicht? Und oftmals hat es damit zu tun, dass wir nicht gelernt haben, wie gesunde Beziehungen funktionieren.
Mhm. Genau, also um jetzt ein bisschen den Bogen zu schlagen zu meinem Thema und wir müssen ein bisschen geburtshilflich bleiben. Was sind so die Herausforderungen für Jungfamilien? Also für Familien, die das erste Kind bekommen, was sind da so die klassischen Probleme, mit denen du dann auch konfrontiert bist oder was sind so die Themen, die die Familien bringen?
Ich denke, die größte Herausforderung ist oder womit auch vor allen Dingen Paare zu mir kommen, ist so diese Hoffnung auf ein glückliches Leben mit einem Kind, ja. Und oftmals sind es gesellschaftliche Erwartungen, denen wir entsprechen wollen oder müssen, weil dann auch wiederum die Familien, die Angehörigen ganz, ganz viel erwarten und es ist enormer Druck da, ja. Also junge Familien stehen unter enormem Druck, also gesellschaftlich gesehen und auch von den jeweiligen Beziehungspersonen, ja. Das sind dann eben natürlich die Eltern, Mutter, Vater oder auch Mutter, Mutter oder Vater, Vater, je nachdem, welche Familienkonstellation man da wählt oder auch Co-Eltern, die dazukommen in Patchwork-Familien. Und es ist immer so eine Drucksituation. Und ich glaube, dass, also um gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen oder eigenen Erwartungen, ich möchte das gut machen, ich möchte eben eine ganz intensive Bindung, eine gesunde Bindung mit meinem Kind aufbauen. Und das führt zu Verhaltenssituationen, die extrem Stress auslösen. Und Stress löst bei uns im Nervensystem wiederum dann Verhaltensweisen und Körperreaktionen aus, die zu psychischen Störungen oder auch zu gesundheitlichen Einschränkungen führen können. Ja? Und da Familien zu begleiten, damit sie gesund bleiben in der Beziehungsgestaltung und gesund bleiben im Körperempfinden und auch auf der sozialen Ebene. Ja? Also, dass sie sich auch trauen, Hilfe zu holen, dass sie sich trauen, in Beziehung zu gehen mit Personen, die helfen können in den ersten Wochen, in den ersten Monaten. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung.
Mhm. Also ich betreue eher die, die sich so selber den Stress machen, habe ich das Gefühl.
Genau.
Weil die Frauen, die sich für eine Hausgeburt entscheiden, ja eh schon meistens die sind, die so ein bisschen gegen die gesellschaftliche Erwartung oder die gesellschaftliche Erwartung bezüglich Geburtsort ist immer das Krankenhaus. Mhm. Also da habe ich schon einmal ein bisschen die mental stärkeren Frauen, würde ich sagen, was das angeht vielleicht. Manchmal auch nicht, aber... Aber so dieser innere Stress, das finde ich häufiger, den sich die Frauen machen, gerade dann auch Frauen, die Hausgeburten planen, ja. So dieses, es muss alles perfekt laufen und ich mache mir das super fein zu Hause und es muss smooth gehen und ich muss am besten schmerzfrei gebären. Und da, dieser innere Druck, das finde ich, mit dem bin ich fast mehr konfrontiert.
Ja, und damit arbeite ich auch. Also ich arbeite immer mit diesen inneren Drucksituationen der Person, die dann zu mir kommt und sagt, ich habe ein Problem, und dann erforschen wir, woher kommt das. Ja, also dieses Perfektionistische hat einfach auch eine Ursache, auch in einer Ursache gar nicht jetzt negativ bewertet, aber es hat einen Grund, dass wir gelernt haben, alles muss ganz perfekt sein und ich bin diejenige, die, nur ich kann quasi die Geburt dann so gestalten, dass es wirklich perfekt wird. Ja? Und das hat auch eine gesellschaftliche Komponente, weil wir über unsere Beziehungspersonen, also Eltern und auch andere Bindungspersonen, die wichtig waren, bis ich dann erwachsen bin und ein Kind gebären kann oder eben als Beziehungsperson meine gebärende Person begleiten kann, das hat eine Geschichte, wie ich dazu komme, dass alles so super perfekt und eben nicht schwierig verlaufen soll. Ja? Und diesen Anspruch an mich zu haben, der kann extrem Stress auslösen. Also den Anspruch zu haben, das richtig gut zu machen, keine Schmerzen zu haben, das Gefühl zu haben, ich habe eine ganz happy peppy, wunderbare, wirklich total schöne Erinnerung an dieses Geburtserlebnis, das macht extrem Stress. Das ist verständlich und das ist eine ganz schöne Idee. Und wie du sagst, auch eher mutige, starke Frauen, die du da hast, die du begleitest, sich für eine Hausgeburt zu entscheiden, bedeutet ja auch Verantwortung für sich und das Kind zu übernehmen und sich eben nicht auf so einen medizinischen Kontext zu verlassen. Das ist was sehr, sehr Starkes und gleichzeitig eben macht es so eine innere Drucksituation und die lässt sich gut begleiten.
Und so im Wochenbett, also da geht es ja dann meistens weiter, ja. Dann war die Geburt schon vielleicht nicht ganz so schmerzfrei und nicht ganz so perfekt, wie sie sich vorgestellt haben. Und dann im Wochenbett zieht sich's weiter, man leidet unter Schlafmangel, das Baby weint viel, das Stillen klappt von Anfang an nicht ganz so leicht, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Dann schaukelt sich's oft auch in den Beziehungen ein bisschen auf. Was wäre da so die Durchbrechung dieses Teufelskreises?
Also ich glaube, was ganz toll wäre, wenn Frauen dann auch schon vor der Geburt und in der Geburtsvorbereitung so Tools und Methoden kennenlernen, um sich immer wieder auch wirklich zu entspannen, also entspannen zu lernen und sich zu vertrauen. Je höher die Anspannung dann ist, weil dann ist das Baby da und es braucht kontinuierlich was. Und ich habe selbst eine Tochter und ich weiß, wie das war, in der Zeit eben keinen Schlaf mehr zu bekommen. Schlafmangel ist auch eine Foltermethode, ja. Und wir wollen natürlich, also es ist jetzt überhaupt nicht so vergleichen, Geburtssituation oder dann den ersten Wochen. Und doch ist es einfach für die Psyche und den Körper eine extreme Herausforderung. Und sich das in der Vorbereitung gut anzuschauen und zu lernen, wie kann ich mich runterbringen? Wie darf ich auch sagen, ich bin erschöpft, bitte kümmer du dich, wenn es eine zweite Person gibt. Bei Alleinerziehenden ist es dann nochmal wieder ein bisschen anders. Da braucht es ein gutes Netzwerk. Und wenn es das nicht gibt, können wir die Frauen trotzdem gut stärken, dass sie auch körperorientierte Methoden kennenlernen, um diesen Stress im Körper und in der Psyche, also im Nervensystem verankert sozusagen, ja, lernen runterzubekommen. Also das ist, glaube ich, so eine Überlebensstrategie, tatsächlich mit so Psychotools, ja, das gibt es.
Ja, cool. Ja. Ich schaue halt dann als Hebamme immer drauf, dass ich sie in der Schwangerschaft schon frage, wie hast du das Wochenbett organisiert? Hast du Familie da, die dich unterstützt? Weil das unterschätzen halt viele. Die meisten bereiten sich nur auf die Geburt vor und vergessen ganz diese Wochenbettzeit. Das ist so der Klassiker, der klassische Fehler beim ersten Kind quasi, dass man sich auf diese Wochenbettzeit überhaupt nicht vorbereitet. Und ich bin dann oft die Erste, die sie darauf aufmerksam macht. Du, wie hast du eigentlich das Wochenbett organisiert? Wer unterstützt dich da? Kommt der Besuch, der dir gut tut? Ja, nicht die Mama oder die Schwiegermutter, mit der ich eh schon seit Jahren Konflikt habe, wo ich dann also immer weiß, 2 Tage später hat es den Milchstau, wenn die da waren zu Besuch.
Also ja, genau, das sprichst du auch was ganz Wichtiges an. Also das bedeutet nämlich auch, also vorher sich vorzubereiten, bedeutet vielleicht auch nicht nur eben das Zimmer schön einzurichten und sich den Geburtsablauf ganz genau anzuschauen, sondern wie du gerade sagst, ja, Beziehungspersonen einzuladen, Menschen einzuladen oder auch auszuladen, die Stress verursachen könnten. Ja, und das braucht, also das ist eine extreme Herausforderung zu sagen, oh je, ich bin jetzt hier in einer wirklich auch einer hilflosen Situation nicht, aber ich bin darauf angewiesen, dass ich und mein Kind gut versorgt werden. Und wenn ich da eben die nervige Schwiegermutter oder eben auch meine eigene nervige Mutter oder wie auch immer mich von ihr nicht abgrenzen kann, dann hat das quasi das zeigt schon ein Beziehungsmuster, was möglicherweise ungut ist, ja, oder auch noch belasteter werden kann durch die Geburt eines Kindes oder sich auch wieder lösen kann. Das gibt es auch. Ich habe das auch schon erlebt, dass natürlich durch ein Kind auch die Beziehungen wieder schöner und ruhiger und fairer und unterstützender werden. Und dennoch, wenn ich weiß, dass ich eine schwierige Beziehungsgestaltung zum Beispiel zu eben Eltern habe, dann lade ich die vielleicht auch aus. Ja, und das zu üben und sich da mental zu stärken, ist vollkommen in Ordnung, weil das bedeutet, ich sorge gut für mich. Und das ist auch ein Ansatz in dieser traumasensiblen Beratung, die ich mache. Ich habe damit angefangen und bin über Selbstfürsorge darauf gekommen. Was bedeutet das eigentlich? Und Selbstfürsorge ist ein zentrales Thema. Also wenn ich selbstfürsorglich bin, dann weiß ich, dass ich viele Beziehungsmuster von mir schon reflektiert habe. Dann weiß ich, dass ich gut für mich sorgen kann. Und in bestimmten Situationen kommt das dann wieder auf, dass ich nicht gut auf mich achte oder nicht gut auf meine Grenzen achte. Und wann wird es mir zu viel oder wann traue ich mich nicht zu äußern? Ich brauche Unterstützung. Wann trinke ich oder wann esse ich genug oder nicht? Also das ist ganz, ganz zentral. Da geht es wirklich um existenzielle Beratung, denke ich manchmal, dass ich die Menschen auch anleite und ihnen immer wieder erkläre, so wie du das dann auch fantastisch machst, eben auch auf diese Wochenbettzeit hinzuweisen, geht es bei mir um ganz existenzielle Dinge wie, wann denken sie denn dran, wann sie trinken, wann gehen sie denn auf die Toilette? Also da merken wir, dass unser Nervensystem so gestresst ist, wenn wir das schon gar nicht mehr hinbekommen oder nicht beachten und nach 3 Stunden erst merken, oh Gott, ich habe ja noch gar nichts gegessen.
Was steckt da dahinter, dass man sagt ja immer, ein Kind ist so der Beziehungstest. Man beobachtet ja auch, dass ganz viele Beziehungen meistens so, wenn die Kinder 1-2 Jahre alt sind, in die Brüche gehen. Was steckt da dahinter? Gibt es da vielleicht auch irgendeinen Schlüssel, wie man das aufbrechen kann?
Das stimmt, das erlebe ich oft, wenn Paare zu mir in die Beratung kommen. Es ist gar nicht, nach den ersten 1-2 Jahren hat sich dann schon die erste Krise auf jeden Fall gezeigt, aber oft sind es, also es ist wirklich dieses verflixte 7. Jahr, das ist tatsächlich so, dass es oftmals so ist. Die Paare haben dann schon Strategien entwickelt, irgendwie sich aus dem Weg zu gehen und das ist aber schon viel zu spät. Also die Herausforderung ist als Paar, miteinander als auch als Paar zu sein und nicht nur Eltern zu sein. Da ist, glaube ich, es ist eine andauernde Entwicklung, sich immer wieder auch auf diese Paarebene zu begeben und natürlich nicht in den ersten Wochen jetzt auch wieder körperlich werden zu wollen oder so. Da muss jedes Paar einen Weg finden. Aber das ist jetzt.
Ja, das finde ich spannend, weil ich glaube, dass die Sexualität da wirklich ein sehr wichtiges Thema ist in der Sache und dass das auch ein bisschen so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft, dass Frauen oft wirklich sehr lange nach der Geburt kein sexuelles Verlangen haben und das aber nichts mit den Männern zu tun hat. Und ich glaube, auch das müsste man mal ein bisschen thematisieren, dass die Männer sich da nicht so zurückgestoßen fühlen. Also ich rede jetzt immer von hetero.
Wir kommen nachher dazu.
Es gibt auch andere Familien, die meisten sind einfach heterosexuelle Paare. Aber dass man dieses Tabu vielleicht auch mal aufbrechen muss, dass man wieder mal diese gesellschaftliche Erwartung, dieser Druck, man muss nach Geburt sofort wieder funktionieren. Über Geburtsverletzungen wird auch nicht viel geredet.
Das ist nämlich auch, es ist auch in der Vorbereitung schon, ja, wie wollen wir als Paar sein dann in den ersten Wochen? Das dürfen sich Paare auch angucken. Natürlich ist das viel Vorbereitung und es geht schon wieder auch in so eine Optimierungsrichtung, ja, aber wenn die Paare bei mir sind, dann können wir uns das anschauen. Was habe ich für Bedürfnisse? Was wünsche ich mir für dich als meine Frau oder als meinen Mann? Wie sollst du mich begleiten? Wie sollst du dich aber auch noch in deiner Autonomie entwickeln und entfalten können? Wie können wir unterstützt werden? Und wo sind auch Grenzen? Ja? Und die Frauen, die gebären, sind extrem unterstützungsbedürftig. Und das ist auch in Ordnung, gar nicht in so einem Defizit, sondern in einem ganz wohlwollenden, achtsamen und würdevollen Begleiten einer Person, die ein Kind auf die Welt bringt. Was ja der Anlass war, warum sich Paare für Kinder oftmals eben entscheiden, weil sie wollen, dass noch ein weiteres schönes Geschöpf oder wie soll ich das sagen, ein Menschenwesen auf die Welt kommen, um ihre Liebe zu begründen oder wie auch immer, ja. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum wir Kinder bekommen oder bekommen wollen. Aber da eben auch zu unterscheiden, wir sind Eltern und wir sind auch Liebespersonen und haben möglicherweise unterschiedliche Bedürfnisse, was das Begehren und Sexualität angeht. Und da darf sich Mensch drauf vorbereiten, da darf sich Paar drauf vorbereiten oder auch in den Phasen Beratung in Anspruch nehmen. Ja. Es ist immer toll, wenn Paare auch das mitdenken, dass sich etwas verändert im körperlichen Begegnen und die Frau auch ihre Zeit haben darf, bis sie sich wieder in ihrem Körper wohlfühlt, weil das ist ein krasses Körperempfinden. Ja. Wenn ich an meine Geburt denke, weiß ich, dass ich echt extrem lange gebraucht habe, um wieder bei mir anzukommen. Kann auch eine traumatische Situation sein. Also nicht traumatisch im Sinne von, ich habe jetzt was Schlimmes erlebt, sondern die Schmerzzustände sind enorm und die Kräfte des Körpers, die so extrem zu spüren in einer Geburt, die müssen verarbeitet werden, all diese Eindrücke. Mhm. Ja, die dürfen wieder integriert werden quasi ins Körperempfinden und in den Alltag und auch in ein Gespräch mit meiner Beziehungsperson. Dann ist die Frage, wie können wir uns als Paar noch begegnen und nicht nur über die sexuelle Ebene. Ja, was macht uns als Paar aus und wo siehst du dich gesehen oder wie kann ich dich gesehen fühlen lassen, entweder Mann oder Frau, je nachdem beide. Also
nämlich auch gesehen und nicht nur berührt.
Ja,
genau. Ich finde da dieses Wort, das Overtouch-Syndrom, mhm. Kennst du das?
Nee,
das Overtouch-Syndrom, mhm. Das finde ich immer so passend, mhm. Weil man einfach als Mutter, gerade wenn man stillt, mhm. Und das Baby so nahe bei sich hat, also wirklich bedürfnisorientiert, jetzt wirklich bei sich hat, in der Trage hat, mhm. In der Nacht im Familienbett mhm. Hat und so, manchmal hat man wirklich ganz wenig Zeit, wo man seinen Körper
ja, so meinst du.
Für mhm. sich alleine hat.
Absolut.
Und dann ist diese Zeit oft so wertvoll und dass man so froh ist, dass da jetzt gerade niemand am Busen nuckelt mm. Und niemand irgendwo dranhängt und dran pickt. Und gerade im Sommer pickt man ja wirklich oft so am Baby oder das Baby an einem dran, mm-hmm. Dass man dann echt froh ist, wenn man mal nicht berührt wird.
Mm-hmm. Und das ist ja auch ein schöner Anlass, auch weil wann kommen Paare in die Beratung? Ne? Paare kommen oftmals in die Beratung, wenn es eine Krise gibt. Aber Paarberatung ist für mich auch ein Ansatz, dass ich Paare eben auch traumasensibel begleite, bedeutet für mich Beziehungsgestaltung, ja. Und auch so Beziehungspflege. Und das kann eben schon vor Krisen passieren, damit eben keine Krisen passieren. Das ist was sehr Präventives auch. Und wie schön ist das, oder wie schön wäre das auch für viele Paare, bevor sie sich trennen. Jetzt kommen wir nämlich wieder zurück. Ja, warum ist der Anlass, dass sich viele junge Paare oder auch viele junge Familien dann doch irgendwann trennen, weil sie es nicht gelernt haben, bedürfnisorientiert ihre Beziehung zu gestalten und auch ihre Familie zu gestalten. Und ich finde, das dürfen wir immer mehr stärken, dass wir sagen, wir nehmen Begleitung und professionelle Hilfe in Anspruch, damit wir eine solidarische, mutige, starke Familie sind und dieses ursprünglichste Bedürfnis von Menschsein, in Verbindung zu sein, zu gestalten und gleichzeitig das zweite wichtige Bedürfnis, Grundbedürfnis von Autonomie auch zu stärken. Ja, also diese Verbindung gleichzeitig im Spiel von alle entwickeln sich auch als eigenständige Personen weiter, ja. Und ich bin da nicht als Mutter oder als Vater und als Partner und Partnerin, auf dieser Paarebene jetzt nochmal gesprochen, nur für eine sexuelle Befriedigung zuständig, gar nicht, ja. Sondern warum wollen wir Familie sein und warum wollen wir Paar sein? Und was macht uns aus? Und das ist für mich zentral, in Verbindung zu sein und unseren Kindern auch so viel Verbindungsfähigkeit mitzugeben, dass sie lernen, ich bin eine eigenständige Person. Ich kann und darf mich auch trauen, zusammen zu sein mit anderen Menschen, eben auch mit Geschwistern, um mich aber auch abzugrenzen und später auch gesunde Beziehungen eingehen zu können. Und da ist das Thema Abgrenzung, ja, also ganz, ganz, ganz wichtig. Grenzen setzen, lernen ist extrem wichtig. Und was ich so schön fand damals bei meiner Schwangerschaft und dann Geburt oder auch die ersten Wochen war, dass meine Hebamme, ich habe auch eine selbstbestimmte Geburt gehabt, also zwar begleitet über ein Geburtshaus, nicht zu Hause. Das war so schön, weil die Hebamme das, also da hat es, glaube ich, angefangen, dass ich mich so in diese Richtung entwickelt habe, eigene Grenzen zu setzen, Bedürfnisse zu spüren. Insbesondere genau dann, wenn wir plötzlich für ein zweites Wesen verantwortlich sind, und zwar ein ganz extrem bedürftiges Wesen. Weil wenn es mein Partner oder meine Partnerin ist, dann ist es keine gesunde Beziehungsgestaltung. Wenn der Partner oder die Partnerin darauf angewiesen ist, dass ich als Beziehungsperson die Bedürfnisse befriedige, dann würde ich aus Sicht einer Paarberaterin oder auch traumasensiblen Beraterin sagen, das dürfen sich die beiden Personen zusammen als Paar anschauen und gleichzeitig auch Grenzen setzen, dass jede Einzelperson sich dieses Thema anguckt. Wo bin ich bedürftig und was erwarte ich eigentlich, dass meine Beziehungsperson das erfüllt? Und für ein Kind sind wir aber
überlebensnotwendig.
Ja, es ist, es ist überlebensnotwendig, dass wir die Kinder versorgen, ohne Wenn und Aber, ja, ohne Aushandlung. Das Kind ist darauf angewiesen. Und wenn wir die Bedürfnisse von Kindern nicht erfüllen können, dann gibt es wirklich traumatische Situationen, also auch emotional auf so einer mentalen Ebene.
Da möchte ich gleich mit dem nächsten Thema anschließen, was ich da auf meinem Schummelzettel stehen habe, nämlich ein bisschen was zum Thema Wochenbettdepressionen. Inwiefern, wir kommen immer wieder auf diesen gesellschaftlichen Druck und die gesellschaftliche Erwartung, muss man als Mutter glücklich sein nach der Geburt? Und inwiefern darf man das auch nicht immer unbedingt sein?
Ja, ich würde vielleicht ganz kurz noch auf die vorherige Frage antworten, weil jetzt ist mir wieder eingefallen, jetzt ist mein Faden wieder da.
Ah, ja.
Das war die Frage mit dem, also als ich erzählt habe, was meine Hebamme mir mit auf den Weg gegeben hat, ist zum Beispiel eben zum Thema Grenzen setzen. Auch dieses nicht glücklich sein müssen passt dann nämlich auch dazu, es auch nicht hinzubekommen, alles perfekt zu organisieren, ja. Und das Erste, was sie mir gesagt hat, ist, Simone, sobald du zu Hause bist und deine Familie irgendwie vorbeikommen möchte oder was auch immer und du hast den Druck und das Bedürfnis, alles perfekt zu organisieren, die Wohnung muss tipptopp aufgeräumt sein, weil das ist es nicht, liebe Leute, ja, also es liegt alles Mögliche herum, es ist nicht notwendig, aber sie sagte, Simone, stell dir immer den Staubsauger in den Flur, damit du auch zur Not sagen kannst, ich war gerade dabei aufzuräumen. Und dann ist es so toll, weil dann sagen die Personen, die vorbeikommen, die wollen ja meistens helfen, die sagen dann, ach, das musst du doch gar nicht machen, ich mache es gleich. Und ich fand es genial.
Also, und das funktioniert?
Und es funktioniert, ja. Ja,
cool, das hat das muss ich auch so machen. Mhm. Kann man das auch machen, wenn man nicht im Wochenbett ist?
Ja, natürlich. Ja. Oh, ich wollte gerade aufräumen. Ja. Schön, dass ihr vorbeikommt. Also liebe Grüße an die Schwiegereltern. Genau.
Aber das ist doch ein Geheimnis. Das dürfen wir doch gar nicht so laut im Podcast.
Dürfen wir nicht? Na gut, es gibt...
Na gut, wir hoffen, es hören uns nur die Schwangeren zu und nicht die Verwandtschaft.
Ja, aber auch eine Einladung an die Verwandtschaft, dann zu sehen, hey, das ist ein Zeichen. Also es ist vielleicht so eine Einladung, ich schaue noch ein bisschen mehr drauf, kann ich dich noch unterstützen, ohne klebrig zu werden, ohne nervig zu werden, ja? Weil da sind auch einige Mamas dann ja drauf hin, also, und da kommen wir nämlich zum Thema auch so dieser Wochenbettdepression, ich brauche keine Hilfe und etwas abzuweisen und nicht zulassen zu können, dass ich mich gerade nicht so wohl fühle, dass ich mich nicht glücklich fühle, dass ich mich gerade nicht so glücklich fühle im Kontakt auch mit dem Kind. Warum kann ich das nicht so wunderschön empfinden gerade oder so? Das ist in Ordnung. Und ich meine, du begleitest die Frauen, was auch im Körper und hormonell passiert, wie das in diesen Zustand der Wochenbettdepression kommen kann. Aber wichtig ist, das zu wissen, dass es passieren kann und sich nicht selbst Schuld dafür zu geben. Ja, das ist ein gewöhnlicher Anlass, das erleben gar nicht wenige Frauen. Und da auch das Umfeld zu informieren, hey Leute, das kann passieren und wundert euch nicht, dass ihr auf die frisch gebackene Mama trifft, die nicht so ganz glücklich ist mit ihrem Kind und da kann viel Unterstützung passieren, ja, und da dürfen sich auch Angehörige wiederum Beratung bei psychologischen BeraterInnen, PsychotherapeutInnen, wie auch immer, oder eben auch bei dir als Hebamme in deinem riesigen Erfahrungsschatz Unterstützung holen.
Ja, nur die Wochenbettdepression hat ja viele Säulen, ja. Eine davon ist eben die körperliche hormonelle Veränderung, aber die wichtigste ist eigentlich die der Unterstützung, dass halt einfach oft bei den Frauen, die in eine Wochenbettdepression kommen, fehlt. Dass die sich eben nicht diesen Plan gerichtet haben, wo hole ich mal meine Unterstützung im Wochenbett. Oder eben, so wie du schon angesprochen hast, Frauen sind, die eben nicht so leicht nach Hilfe fragen können. Auch, ja. Ja, das haben wir ja auch ganz viel in unserer Leistungsgesellschaft, dass so dieses Nach-Hilfe-Fragen so tabuisiert ist.
Genau. Und da sind wir auch wieder beim Perfektionismus und bei diesen eben, wie du sagst, gesellschaftlichen Thematiken, dass Frau immer gut gelaunt sein muss insgesamt, ja, also immer bedürfnisorientiert für andere zuständig ist und da sich vorher eben auch vor der Geburt eines Kindes sich seine eigenen Beziehungs- und Bindungsmuster und Erfahrungsmuster anzugucken, wie trete ich mit anderen Personen in Beziehung, wie trete ich aber auch vor allen Dingen mit mir in Beziehung und ab wann bin ich nicht sehr integer mit mir selbst, ab wann verliere ich den Faden zu meinen Bedürfnissen und das ist eben, wenn ich nicht bedürfnisorientiert ausgerichtet bin für mich selbst, erstmal, ja, das ist mein grundsätzlicher Ansatz, dass ich insbesondere Frauen, aber natürlich alle Menschen, darin begleite, den Kern zu sich selbst zu finden. Und es klingt jetzt irgendwie so groß, aber wirklich sagen zu können, das mag ich und das mag ich nicht und hier mache ich einen Punkt. Und das ist so schön, weil Frauen, die dann auch eine selbstbestimmte Geburt haben wollen, sind ja schon möglicherweise dann eben diesen einen Schritt weiter, sich auch verlassen zu können auf die Kompetenz ihres Körpers und auch auf die Kompetenz ihrer psychischen und sozialen Infrastruktur, sage ich jetzt mal, ja, so ihr Netzwerk drumherum.
Das ist ja auch ein bisschen ein Thema, das mir ein großes Anliegen ist, ist die Gewalt in der Geburtshilfe. Hast du da ein bisschen Erfahrungen mit Frauen nach Gewalterfahrungen oder nach wirklich traumatischen Geburten? Muss ja nicht immer gleich Gewalt und Machtmissbrauch sein. Es gibt ja auch Geburten, die auf anderer Ebene traumatisch sind für die Frauen. inwiefern das Auswirkungen hat auf die Zeit danach?
Ich habe noch keine Frau begleitet, die mir erzählt hat, dass sie durch eine Geburtssituation ein Trauma erlebt hat. Ich glaube, das kann dann eben so ein primäres Traumaerleben sein, ja, was schon Anlässe sind für Beratungen, sind, dass auch Geburt als ein weiteres Erleben im Leben, also so biografisch gesehen, dann ein Anlass ist, in die Beratung bei mir zu kommen und zu sagen, die Geburt war krass, danach habe ich die Verbindung zu mir selbst oder zu meiner Beziehungsperson verloren oder eben auch zu weiteren Kindern, Geschwisterkindern, die es schon gab. Und dann können wir da wiederum schauen, was ist da passiert und ab wann fühlte sich die Frau nicht mehr handlungsfähig. Und diese Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, ist für mich zum einen in der Sozialarbeit, ist es sowieso Thema, ist immer notwendig, aber eben auch in der traumasensiblen Beratung oder zum Thema Kontext Trauma, Handlungsfähigkeit herzustellen, aus diesem Kontext von oder dem Erleben von Ohnmacht rauszugehen, das ist ganz wichtig, darauf zu achten, welche extremen Erlebnisse und Übergänge so im biografischen Erleben Krisen auslösen können. Und Geburt ist da auch ein krisenhaftes Erleben, weil es ist nicht nur schön, das hat mit unserem Körper und extremen Erfahrungen des Körpers zu tun, da wirken Kräfte, die sind enorm. Ja, das sind die stärksten Kräfte des Körpers, würde ich sagen, ja, ein Kind zu gebären oder dann auch doch es nicht so gebären zu können, wie wir uns das vorgestellt haben, in der schönsten Vorbereitung und so weiter, dass auch das kann passieren, ja.
Ich finde es ja immer so lustig, mein Auto ist ja beklebt, überall muss ich auch sein, weil ich mit Blaulicht fahre, da muss ich beschriftet sein, damit man mich erkennt, aber das ist quasi meine wandelnde Werbesäule auch ein bisschen, mein Auto, und wenn ich irgendwo park und es kommt gerade jemand am Gehsteig daher und sieht das und liest das, da komme ich halt ganz oft in irgendwelche Gespräche. Und lustigerweise vorwiegend mit älteren Damen. Und es ist oft wirklich lustig, weil die mich halt ansprechen und sagen, oh, hey, Baba, das gibt's noch. Und fangen dann oft im Gespräch an, von ihren Geburten zu erzählen, die ja teilweise wirklich schon
heftig,
lange her sind. So ja, 30, 40 Jahre her sind oder noch länger her sind. Und die können von Geburt erzählen, als wäre das vorgestern gewesen. Viele fangen natürlich dabei auch zu weinen an, gerade wenn es nicht so schöne Geburtsgeschichten waren. Viele erzählen es unter Strahlen. Also was mir das einfach so zeigt, ist, wie wichtig Geburt im Leben einer Frau im Speziellen auch wirklich ist, ja, wie prägend dieses Erlebnis ist und manchmal auch wirklich das restliche Leben beeinflusst.
Ja, absolut. Es ist ein ganz markanter Punkt im Erleben und in unserer Biografie als Mensch sein und eben als Frau sein. Ich würde jetzt überhaupt gar nicht sagen wollen, dass jede Frau das erleben muss. Gar nicht. Also da bin ich als Feministin und als queer-feministische Person auf jeden Fall auch auf einer Vielfaltsebene unterwegs. Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht weiter plaudern, sondern...
Ist aber auch so spannend.
Ja, es ist auch so spannend. Wir machen noch einen.
Ja,
genau. Und gleichzeitig, es bleibt in Erinnerung, weil all das, also heftige Erlebnisse im Leben, werden gespeichert und zwar nicht nur in der Erinnerung, weil du sagst, na, es liegt so lange zurück, sondern es bleibt auch im Körper gespeichert. Und jetzt bezogen auf negative Erlebnisse werden Trauma immer auch über den Körper gespeichert. Und wir haben so eine Erinnerungsbox mit allem, was wir sind. Ja? Und deswegen ist es so schnell erinnerbar und so schnell abrufbar von den älteren Damen, die du da am Gehsteig triffst. Und das lässt sich nicht so einfach lösen. Ja? Also wenn wir negative Erfahrungen gemacht haben, dann auch zum Thema Gewaltkontext in oder unter der Geburt, das muss und das darf begleitet werden. Und da finde ich es extrem furchtbar, dass es da keine oder kaum finanzielle Unterstützung zum Beispiel gibt. Es müsste so ein Fonds geben, finde ich, um Frauen nach solchen Erlebnissen auch traumasensibel zu begleiten. Und das ist aber schon wieder was Kuratives. Und ich finde, wir brauchen traumasensible Strukturen in allen Gesellschaftsebenen eigentlich. Ja? Und eben auch Krankenhäuser. Ich arbeite jetzt auch gerade als Sozialarbeiterin im Krankenhaus und habe da auch gedacht, wie wäre das, wenn es ein traumasensibles Krankenhaus gäbe? Ja? So, aber da schweifen wir jetzt.
Das Label.
Ja.
So wie die stilfreundlichen Krankenhäuser,
ja, genau.
Dass das am Eingang steht, traumasensibel, das wäre
wirklich toll, weil auch so nach einem Schlaganfall oder so, ja, also was passiert da auch mit dem Nervensystem und auch den Angehörigen, dass Menschen wieder reguliert werden, ja, und wie lässt sich eben so auch so ein Geburtserleben koreguliert, also es bedeutet in Beziehung mit Personen, die mir gut tun, gut begleiten, sodass eben nicht so eine Art, so ein Strudel, so ein negativer Strudel, der sich bei Trauma ergeben kann dann, dass wir in so ein Trauma so kommen und in ein ganz, ganz furchtbares Körper und psychisches Empfinden kommen und dann nicht mehr rauskommen. Also dieses Gefühl zu haben, das war ein mega heftiges Erlebnis in meinem Leben und es fühlt sich negativ an. Das möchte ich so gerne begleiten, dass da viel Vorbereitung, Information und eben auch Begleitung durch Angehörige und weitere Fachkräfte stattfindet. Ja.
Wir haben es zuerst kurz angesprochen. Ich würde noch zum Thema Geschwister gern mit dir reden. Und zwar gibt es ja viele Familien, die sich Sorgen machen, wie wird das dann sein mit dem Erstgeborenen oder wenn schon mehrere Geschwister da sind. Meine Beobachtung ist immer, wenn ein weiteres Baby kommt, ist die Familie mal immer im Chaos die erste Zeit und muss sich wieder neu orientieren, neu sortieren auch. Jeder muss seinen Platz wieder neu finden. Für manche kann das doch sehr bedrohlich auch sein. Mhm. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen eine Nachricht gekriegt von einer Frau. Ich darf sie vorlesen mit ihrem Einverständnis.
Toll.
Ich bin gerade mit meiner Tochter 2 Nächte in Graz und mir ist schon länger aufgefallen, dass da wenig kommt zum Thema Baby und so. Und jetzt sagt sie schon, dass sie eigentlich nur Angst hat vor der Veränderung, keine Gefühle zum Baby oder fürs Baby. Und ich spüre das gerade so arg, dass ich nur heulen könnte und selbst Angst bekomme. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich sage ihr eh, dass die Liebe mehr wird und wir zu fünft eine super Familie sein werden. Und auch, dass ich auch manchmal Angst habe, dass sie nicht allein ist damit. Aber naja, ich könnte zurzeit eben nur heulen und komme da gerade nicht mehr raus. So, dass ich Angst habe, dass es sich auf meine und Babys Beziehung auch auswirkt. Hast du eine Idee dazu?
Ja, Wahnsinn. Ich krieg schon hier ganz am ganzen Körper Gänsehaut. Das ist ganz deutlich spürbar, dass die Frau, die dir da geschrieben hat, sich Unterstützung wünscht und das ist in Ordnung. Also wie schön, dass sie es ausdrücken kann, ja. Mhm. Zum einen mitzuteilen, was ihre Tochter da gerade erlebt und jetzt auch nämlich sich selbst mit in dieses Erleben reinzunehmen. Wie gut kann ich meine Tochter begleiten? Und da hört sie, das ist so eine richtige Not, die da gerade entsteht, ja. Ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich finde, das ist eine der schönen Situationen, ja. Auch zu merken, da haben wir gerade ein Problem. Da komme ich nicht weiter, wie kann ich es lösen? Weil wenn wir es gar nicht drauf kommen, wir kriegen das gar nicht mit. Ich bin gar nicht so nah mit meinem Kind, um das zu spüren, was möglicherweise das Bedürfnis des Kindes sein kann, des Geschwisterkindes, dass es Angst vor einer Veränderung hat. Und genau, das, also diese Nähe ist, würde ich jetzt erstmal, wenn ich es bewerten darf, so über diesen kurzen Moment als gut gestaltet oder gut sehen, ja, mitzubekommen, was brauchen dann die Geschwisterkinder. Und
ja, ich finde das auch total beeindruckend, wie gut sie im Gespräch ist mit ihrer Tochter.
Ja.
Das wäre so ein bisschen meine Frage, wie sehr du das auch siehst, dass Geschwister sich so aufs Baby freuen müssen.
Mhm.
Dieses, es muss jedes Geschwister sagen, ja, schön, ich werde jetzt große Schwester oder ich werde jetzt großer Bruder. Und darf das auch sein, dass ein Geschwister sagt, boah, na.
Absolut, ja. Dürfen sie. Also, weil wenn ich da wieder auch mit meinem Beratungsansatz sage, ich möchte, dass jede Person und jede entstehende Person einen ganz integren, ganz selbstbestimmten Kern hat, dann dürfen auch Kinder sagen, hey Mama oder Papa, das finde ich jetzt gerade echt nicht gut, weil da befürchte ich meine gute Position, die ich habe, oder auch vielleicht schon eine Position, die vorher auch noch nicht ganz so bedürfnisorientiert war. Ja? Also die Kinder melden immer zurück, wie das Familiensystem ist, wie sie es erleben, und Kinder dürfen immer, bitte immer sagen und äußern, das passt mir oder das passt mir nicht. Wie wir als Erwachsene und als Begleitperson der Kinder darauf reagieren, ist wiederum eine Notwendigkeit, das dann auch sehr reflektiert und gut begleitet zu tun. Ja, also diesen Blick darauf, wie reagiere ich jetzt? Und ich habe was ganz Schönes von einer Forscherin und Autorin, Brené Brown. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sie schreibt ganz viel zum Thema Verletzlichkeit und auch ganz traumasensible, bedürfnisorientierte Familiengestaltung. Ist schon sehr heteronormativ, also für alle queeren Paare. Versucht es euch zu übersetzen, ja. So, ich mache das auch. Aber der Ansatz ist, dass wenn Eltern das Gefühl haben, jetzt würde ich gleich gerne echt ausrasten und ich bin kurz davor zu explodieren, hat die Brené mit ihrem Mann zusammen so ein System entwickelt, dass sie sich anschauen, und das kann ich aber auch machen, wenn ich alleine bin mit meinen Kindern, und zu überlegen, nicht dieses typische Zählen bis 10 und dann raste ich aus, sondern zu überlegen, habe ich schon alle wichtigen Informationen des Kindes, der Situation, von wem auch immer, um wirklich begründet ausrasten zu dürfen.
Mhm.
Und ganz oft kommt ein Nein.
Mhm.
Ich habe nicht alle Informationen, die es begründen könnten, dass ich ausraste. So, also wenn man jetzt so auf so typische Alltagssituationen schaut. Und dann bedeutet das für mich, okay, ich schaue mir an, was ist gerade los emotional? Wie kann ich gerade auf das Kind reagieren? Wo befinde ich mich auf so einer Stimmungsskala? Damit arbeite ich zum Beispiel in der Beratung. Das heißt, so eine Skala von 1 bis 10. 1 ist so ein ganz schreckliches Gefühl gerade in mir. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich arbeite emotionsorientiert. Und diese Emotionen haben wir den ganzen Tag über. Und wenn wir da mit unseren Kindern in Kontakt sind, können wir immer wieder auch skalieren und abstimmen. Befinde ich mich gerade bei dieser Skala 1 und 0, das ist wirklich furchtbar, das ist ein ganz schreckliches Erleben. So, da fühle ich mich wie in so einem Art Monsterkeller, das ist ganz gruselig. Und 10 ist ein ganz gutes Empfinden. Und da kann ich immer auch abstimmen und skalieren. Wo befinde ich mich emotional gerade? Egal welches Gefühl es erstmal ist, sondern auf welchem Wert. Und wenn ich bei so einem Wert 5 und 6 bin, dann bedeutet das, oha, hier ziehe ich mich erstmal zurück, hier muss ich gerade gar keine Lösung parat haben, hier muss ich gerade gar nichts tun, außer für mich selbst sorgen. Was auch immer das bedeutet. Und wenn wir noch kleinere Kinder haben, können wir immer noch sagen, Schatz, ich kann dir gerade dies und das nicht beantworten. Ja, man kann trotzdem in Kontakt bleiben, auch im Körperkontakt, die Nähe suchen, die Hände halten, irgendwas tun, sodass das Kind weiß, Mama sieht mich oder Papa sieht mich, ja, oder die Bezugsperson sieht mich. Ich bin in Kontakt, in Verbindung mit meinen mich versorgenden Personen und die erwachsene Person schaut drauf, was brauche ich jetzt? Brauche ich eine Pause? Brauche ich ein Getränk? Muss ich auf Toilette gehen? Was brauche ich gerade? Und diese Skalierung ist auch so ein Tipp zum Beispiel, um immer wieder auch einzuschätzen und auch im Wochenbett zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückspringen, ja, oder auch dann vor mit den Geschwisterkindern. Das kann man den Kindern auch ganz wunderbar beibringen. Was wünschst du dir gerade? Wie fühlst du dich? Und was können wir gerade tun, damit es sich vielleicht auf einem Wert, Stimmungswert von ab 6 dann hochgeht, ja, dass es sich wie 7 anfühlt, wie 8 oder 9. Also es gibt so Begriffe auch dazu, aber das mache ich dann in der Beratung, es führt jetzt auch zu weit. Mhm. Aber das lässt sich, glaube ich, mit dieser Skala ganz gut einschätzen oder auch dann als Handlungstool nutzen, dass die Kinder lernen, sich nämlich emotional zu spüren, zu reflektieren und zu skalieren. Und dann bedeutet es, ab dann und dann bin ich wieder handlungsfähig. Also ab 6 bis 7 sind wir wieder in diesem Nervensystem, in unserem Verbindungssystem, so nennt sich das.
Vielleicht noch ein bisschen was zu den pubertierenden Geschwistern. Ich habe gerade ganz viele Familien, die ganz große Geschwister schon haben, die gerade mitten in der Pubertät stecken und wo dann noch einmal mehr zusammenkommt. Ja, neues Baby, Pubertät, sowieso noch mal alles im Chaos.
Noch ein dritter Lebensübergang.
Noch ein dritter Lebensübergang neben dem Ganzen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich betreue gerade ganz viele Familien, die diese Konstellation so haben. Mhm. In vielen geht es voll gut. Da sind die halt so, die haben schon so ein bisschen ihr eigenes Leben und da kommt dieses Baby auf die Welt und sie sind nicht so viel daheim. Aber wenn sie daheim sind, dann sind sie ganz gut mit dem Baby. Also das ist so ein bisschen, schon ein bisschen ein distanzierteres Verhältnis, aber trotzdem kein schlechtes. Mhm. Und dann gibt es schon welche, die es halt wirklich voll ins Chaos schmeißt damit. Wenn dann jetzt noch ein kleines Baby kommt und die Eltern da den Fokus so drauf haben, wo sie ihn eigentlich gerade bräuchten.
Ja.
Wie kann man da die Jugendlichen in dieser Situation gut begleiten?
Genau, und diese Phase zeigt ja auch wiederum, dass eben auch die Jugendlichen Bedürfnisse haben. Ja, und die Frage ist, wie schaffen wir es in der Familie, Bedürfnisse zu sehen von jeder einzelnen Person? Und was ich total schön finde, und das ist auch erstmal aufwendig, das zu lernen und zu etablieren, aber so eine Art Familienrat. So demokratische Familien, die setzen sich dann auch zusammen. Und das machen eben auch zum Beispiel sehr integre, sehr solidarische Paare. So lässt sich auch, um dann auf die ersten Fragen zu antworten, mit so wirklich fixen Zeiten in Familien kann es gelingen, dass wir immer gut in Kontakt bleiben. Auch wenn wir stundenweise ganz viel fürs Baby dann sorgen müssen und gerade ich jetzt als Mutter zum Beispiel möglicherweise dann mich nicht auf mein jugendliches Kind so intensiv fokussieren kann. Aber wichtig ist, dass es Strukturen gibt und dass es so eine Verlässlichkeit gibt in den Familien, dass die Jugendlichen wissen, ich kann mich wenden an. Und es muss vielleicht auch nicht dann gerade die stillende Mutter sein, ja, aber dann ist die Frage, wie ist die Rolle zum zweiten Elternteil und wie verlässlich ist auch da vorher schon die Beziehungsgestaltung gewesen und wie stark hat auch die jugendliche Person gelernt, Bedürfnisse zu äußern und auch über Emotionen zu sprechen. Das fällt vielen Familien auch schwer. Aber wir können das üben und das ist so mein Appell und mein Wunsch an wirklich so ganz mutige und solidarische Familien, auch sich ganz von Anfang an auf den Weg zu machen, dass die Eltern ihre Beziehungsmuster sich anschauen, bedürfnisorientiert sich immer mehr entwickeln, das hört auch nie auf, da gibt es auch kein Optimum, aber so, dass sich alle gut gesehen fühlen und gewertschätzt fühlen, also so ein würdevolles Annehmen von sich selbst und das weitergeben können, so als Funken der Liebe und der Verbindung, die wir dann gestalten. So. Und wenn Jugendliche das lernen oder wenn es das auch vorher noch nicht gab, ist nicht schlimm, also kein Stress, liebe Familien, ja, das kann eingeführt werden. Und sobald wir unsere jugendlichen Kinder dann fragen, was brauchst du gerade? Und die werden auch ablehnend vielleicht sprechen und sagen, was willst du jetzt gerade von mir und das ist mir doch egal und ich habe sowieso mit dem Baby zu tun, ja. Aber dann kann man auch kurz innehalten und sagen, ich sehe gerade, dass es dir nicht gut geht. Und ich wünsche mir, dass es dir gut geht. Und wie kann ich dich begleiten? Das sind nur 1, 2 Sätze. Mhm. Aber vorher ist dann auch so dieses Tool mit dem Skalieren zum Beispiel, bin ich auch gerade selbst als erwachsene Person in der Lage, auf das Bedürfnis der jugendlichen Person einzugehen? Also kurz innehalten, vielleicht wirklich kurz nochmal, auch jetzt komme ich wieder dazu, aufs Klo zu gehen, was zu trinken und dann ins Zimmer zu gehen und zu klopfen und zu fragen, hey, ich habe gerade gemerkt, Wir sind so aneinander vorbeigerannt. Was brauchst du? Ich spüre, du brauchst was. Und kann ich dich unterstützen? Oder können wir eine andere Person anrufen, die dich unterstützen kann? Weil vielleicht ist es dann doch ein Großelternteil oder in der Nachbarschaft gab es irgendeine Kontaktperson. Und auch immer wieder darauf zu fokussieren, wir sind ein Team so und wir wollen, dass es uns allen gut geht. Und vielleicht ist es gerade eine schwierige Phase mit dem Baby auch und es geht viel Energie dahin und das lässt sich vorbereiten, weil das Baby ist ja nicht plötzlich da. Ja, normalerweise. Normalerweise nicht.
Schön. Mein letzter Punkt jetzt auf meiner Themenliste mit dir wären schon noch ein bisschen diese Regenbogenfamilien und alternative Familienformen, wie man so schön sagt. Da bist du ja auch ein bisschen spezialisiert drauf. Ich merke auch in meiner Praxis, dass ich viel mehr schon immer mehr in Kontakt komme mit Familien, die andere Familienformen leben, als die Gesellschaft als Standard vorgibt. Wenn man wieder tut. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Familie betreut, wo ein Mann 3 Frauen hat. Und eine Familie habe ich betreut, wo eine Frau mit 2 Männern zusammenlebt. Und natürlich auch lesbische Paare haben wir immer wieder mal. Genau. Ich bewundere ja, dass du so flüssig immer so genderst. Als Hebamme hat man halt schon standardmäßig einfach immer Mann und Frau zu betreuen. Und deswegen muss ich mich noch so darauf konzentrieren, dass ich darauf achte, das dass ich gender. Du hast das schon voll automatisiert. Du bist ja voll drin, oder, in dem Thema?
Ja, ich habe auch im Studiengang habe ich mich schon zum einen auf Psychotraumatologie spezialisiert und auch auf Gender. Also so diese Kombination und queere Beratung, LGBTIQA+. Ja, ist für mich, also zum einen auch mein Lebenskonzept, ich zähle mich selbst auch zur queeren Community und genau, habe unterschiedliche Familienformen auch selber schon gelebt und kenne Hetero-Beziehungen, kenne aber auch eben queere Beziehungen. Vielfältigste Familienformen möchte ich insbesondere unterstützen, ja, aber eben auch Heteropaare oder heteronormative Familien dürfen sich an mich wenden und insbesondere auch Regenbogenfamilien, weil da auch so Diskriminierungsformen gesellschaftsspezifisch intensiv wirken. Also noch viel intensiver als dann zusätzlich zu diesem Thema Mann-Frau sein in so einem binären, in einem zweigeschlechtlichen Gesellschaftssystem. Und da steckt ganz, ganz viel Gewaltstruktur hinter, Machtstruktur dahinter. Und es wird jetzt, glaube ich, schon klar geworden sein, dass ich mich stark zum Thema Solidarität und eben auch so eine Traumasensibilität damit auseinandersetze und mich dafür einsetze, dass Streit und Trauma aufgelöst wird. Ja, und Streit passiert immer dann, wenn wir uns nicht gesehen fühlen. Und das passiert eben insbesondere bei Regenbogenfamilien und queeren Familien, wenn sie aus bestimmten gesellschaftlichen Strukturen ausgeschlossen werden. Und aber was war deine Frage?
Ich hatte noch gar keine Frage. Wollte nur darüber reden, weil es sich so spannend finde.
Ja.
Aber verändert sich da was zum Positiven? Weil
ich habe schon das Gefühl,
dass das jetzt gerade so ein bisschen das Zeitalter ist, wo das ganz viel thematisiert wird, wo es kein Tabuthema mehr ist.
Nein, wir sind viele. Also wir sind viele und wir sind normal. Also ja, das möchte ich auch mal darstellen und mal sagen, dass genau Regenbogenfamilien Familien sind, ja, weil wir alle Mensch sind und es ist ganz egal, wie wir uns geschlechtlich orientieren, wie wir uns zugehörig fühlen und wie wir auch begehren und sexuell begehren oder auch sozial begehren, ja, also auch Beziehungsformen, die nicht nur monogam sind, sind normal, ja, normal im Empfinden und im Erleben und genau. Ja.
Eins würde ich auch noch ansprechen dazu, wenn wir das vorher gerade, bevor wir aufgenommen haben, geredet haben, was mich ein bisschen schockiert hat, war, dass du erwähnt hast, dass es feministische Beratung braucht für Frauen, die Gewalt erfahren haben, wo ich gesagt habe, warum man da das Wort feministisch dazu verwenden muss, weil ich dachte irgendwie Gewaltberatung für Frauen ist das irgendwie automatisch.
Nein.
Aber scheinbar ist es nicht so. Was ist der Unterschied zwischen feministischer Beratung und einer normalen Beratung?
Feministische Beratung hat natürlich eine Tradition aus der ersten und zweiten Frauenbewegung, ja, und es gibt auch eine dritte Welle, die ist ganz divers, ganz unterschiedlich und da gehört eben auch dieser Queer-Feminismus dazu, die Akzeptanz von unterschiedlichen Begehrensformen und auch Sexualitäten und auch körperlichen Zuständen der sexuellen Vielfalt.
Also ist, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt kurz unterbreche, aber ist feministisch eigentlich auch schon nicht mehr das richtige Wort, oder? Weil das ist dann wieder so frauenbezogen. Was wäre jetzt
genau, da können wir noch einen Podcast aufnehmen, aber feministisch hat verschiedene Traditionen und verschiedene Stufen erlangt und was es gibt, ist eine feministische Beratung, so auch aus der Tradition der zweiten Frauenbewegung, bedeutet, dass wir, das sind so Standardnormative wie gemeinsame Betroffenheit aufgrund des Geschlechts Frau sein, aber das bezieht sich auf eine Zweigeschlechtlichkeit. Ja.
Das heißt, so, was wäre das modernere Wort, wenn man alle mit ein...
Ja, so die dritte Welle der Frauenbewegung, würde ich jetzt sagen, ist auch so eine queer-feministische...
Queer-feministisch.
Ja. Es bezieht sich aber also insbesondere dann darum, auch die Reproduktivität von Frauen nicht als gesellschaftliches Normativ zu sehen, also das nicht dazu genutzt werden und auch immer wieder, wir sagen auch, also es kommt auch aus so einem theoretischen Ansatz der poststrukturalistischen Theorie, also es wird jetzt kompliziert, ja, so. Aber Frauen in Anführungsstrichen, man sagt, anzurufen, also sie zu adressieren als gebärende Mütter, als Mütter insgesamt, als Fürsorgerinnen für ein Gesellschaftssystem, fürsorglich sein müssen, auch in Familienstrukturen. Und das löst sich auf in dieser dritten Welle des Feminismus, ja, also in westlich orientierten Gesellschaftsstrukturen. Und da diese reproduktiven Ansatz, auch das ist so auch eine kapitalismuskritische Perspektive, ja, aber eine Vielfalt ins Gespräch zu bringen. Und zurück zu deiner Frage mit der Gewaltschutzberatung, ist grundsätzlich immer erstmal, weil wir das Normativ der Zweigeschlechtlichkeit haben, bezogen auf Frauen werden insbesondere dann oder haben einen Anspruch auf eine feministische Beratung oder sie sollten sie bekommen, weil Gewalt an Frauen ist gesellschaftlich bedingt, ja, immer noch durch dieses Normativ, dass Frauen eben diese Fürsorgetätigkeit doch eigentlich zu tun haben, nichts äußern dürfen, keine eigenen Bedürfnisse äußern dürfen, sich nicht aus bestimmten Strukturen hinausbegeben dürfen oder nicht sollen, dass wir oftmals als Frau abhängig sind, auch von Finanzierungsstrukturen unserer Beziehungsperson. Das sind so alte Traditionen und die haben immer noch Bestand, ja, also wir beraten in der feministischen Beratung, beraten wir aus dieser gemeinsamen Betroffenheit heraus immer parteilich, also wir sind pro Frau und es kann dann eben in dieser modernen Tradition auch noch ausgeweitet werden, dass ich sehen kann, Frauen sind nicht nur Frauen, sondern sie sind noch viel mehr eben Menschsein. Wir sagen ja auch immer, Frauenrechte sind Menschenrechte. Warum muss man das so extrem intensiv noch betonen? Und es gibt noch genug Gewaltstrukturen, die es immer wieder begründen, aus einer feministischen Theorie und auch aus einer feministischen Praxis heraus, ganz spezifisch feministische auch Gewaltschutzberatung anzubieten. Ja.
Mhm. Jetzt noch vielleicht als Gegenpol. Was sind gute Anlaufstellen für Männer?
Mhm. Es gibt zum Beispiel in Wien, wir sind ja hier in Wien, eine ganz fantastische Männerberatungsstelle, die ganz unterschiedliche Professionen beinhaltet. Also es gibt auch also eine staatlich orientierte Gewaltschutzberatungs-Hotline zum Beispiel. Wir können auch die Nummern dann nochmal unter dem
ja,
Podcast...
Ja, ich mache das in den Shownotes alles, ja.
Super, genau. Weil auch Männer sind von Gewalt betroffen, ja, also auch Frauen können GewalttäterInnen sein oder auch in queeren Beziehungen gibt es viel Gewaltstrukturen, es ist jetzt nicht anders, es ist da bei uns irgendwie alles...
Die Probleme sind die gleichen.
Die Probleme sind die gleichen und die Beziehungen gestalten sich genauso und deswegen, wie gesagt, mein Ansatz, sich immer wieder seine eigenen Beziehungsmuster anzugucken und das ist so fürsorglich und würdevoll für mich selbst und für meine Beziehungspersonen, mit denen ich in Kontakt trete und auch für meine Familien, mir Hilfe zu holen. Ja? Und da ist es egal, ob ich mich männlich gelesen und gesehen fühle oder weiblich angesprochen werde oder eben auch in einem queeren Spektrum mich orientiert fühle. Ich kann und darf mir Hilfe holen und dafür gibt es ganz spezifische Beratungsstellen und ja, es gibt auch feministisch unterstützende Männer, weil Feminismus ist übrigens auch nicht nur männerfeindlich, was immer wieder gesellschaftlich gesehen wird, sondern Bell Hooks hat das so schön gesagt und das kann ich auch empfehlen, ein Buch für alle Menschen, Feminismus für alle, ja, weil Feminismus sich eben auch insbesondere darauf spezialisiert und fokussiert, dass es allen Menschen gut geht, ja. Und wenn wir hier über Familien und gebärende Personen sprechen, dass sie ganz gut und bedürfnisorientiert begleitet werden und sich trauen, sich Unterstützung zu holen.
Mhm. Na schön. Jetzt haben wir ja einen schönen Bogen geschlossen.
Ja.
Ein schöner Abschlusssatz.
Ich fand's schön. Es war so schön, mit dir zu sprechen.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank, liebe Simone.
Ja, danke.
Es wird eine sehr intensive und tolle Folge. Und vielleicht fallen uns das ein oder andere Thema noch ein, wo wir uns nochmal zusammensetzen müssen dazu. Mal schauen.
Ja, vielleicht gibt es auch Rückfragen, wenn ihr Wünsche habt.
Genau, genau. Also schickt mir gerne auch Fragen, wenn euch da jetzt noch irgendwas offen geblieben ist oder ihr sagt, boah, zu dem Thema würde ich noch gerne ein bisschen genaueres haben oder so. Ich kann das auch mal in eine Bonusfolge verpacken zum Beispiel, wenn man nur so ein kleines Thema, was jetzt gar nicht unbedingt mit Hausgeburt ganz konkret zu tun hat, sondern was anderes ist. Wäre auch mal was für eine Bonusfolge. Voll fein. Ja, vielen Dank, Simone. Danke für das tolle Interview und dass du dich da bereit erklärt hast, mit mir ein bisschen zu plaudern und aus deinen Erfahrungen zu erzählen.
Sehr gerne, ich danke dir.
Jetzt noch kurz ein bisschen Eigenwerbung. Falls dir mein Podcast gefällt, wäre ich urdankbar, wenn du mir ein paar Sternchen auf der Podcast-Plattform hinterlässt, über die du mich hörst. Weiters kannst du auf steadyhq.com/zuhausegeboren eine Mitgliedschaft abschließen und unterstützt dadurch meinen Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Danke dir.